SR Info Rundschau.
Es ist 18 Uhr, im Studio ist Barbara Grech und das sind die Themen der Rundschau. Rehlinger bei Koszta in Brüssel. Zölle und Grenzkontrollen waren die Themen. Saarland besonders betroffen. IFO-Institut zu wirtschaftlichen Folgen der US-Zölle. Und Geld, viel Geld für die marode Infrastruktur. Verkehrsetat wird im Bundestag beraten. Wir blicken noch auf die Wetteraussichten. Am Abend ziehen die letzten Schauer ab und es bleibt trocken. Bei teils wolkigem, teils klarem Himmel. Und das bei Temperaturen zwischen 11 und 8 Grad. Ministerpräsidentin Rehlinger und EU-Ratspräsident Koszta haben in Brüssel über den US-Zollstreit und die Grenzkontrollen beraten. Rehlinger war in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin zu dem Gespräch gereist, hatte allerdings auch für das Saarland wichtige Themen angesprochen. Sabine Wachs berichtet.
Vor allem die drohenden US-Zölle auf europäische Waren und die angedrohten Sonderzölle machen sowohl Ministerpräsidentin Rehlinger als auch dem EU-Ratspräsidenten Sorgen. In diesem Zusammenhang sprach Rehlinger auch die Situation der saarländischen Stahl- und Automobilindustrie an. Die Unternehmen bräuchten klare Aussichten und Regelungen, damit wichtige Investitionen nicht weiter zurückgehalten würden. Der Investitionsbooster der Bundesregierung trage zwar schon einen Teil zur Sicherheit bei, aber solange handelspolitische Fragen auf EU-Ebene nicht geklärt sein, sei das nicht ausreichend. Was die Grenzkontrollen angeht, bekräftigte Rehlinger einmal mehr die Form der gemeinsamen Kontrollen mit den jeweiligen Nachbarländern in einem Korridor entlang der Grenze als kurzfristige Entlastung für die Menschen in den Regionen. Längerfristig, da waren sich Rehlinger und EU-Ratspräsident Koszta einig, könne das Problem aber nur durch eine Reform der europäischen Grenzpolitik gelöst werden. Diese allerdings müsse so umgesetzt werden, dass sie auch für die Länder an der EU-Außengrenze eine Entlastung sei.
Das Saarland fordert derzeit von Unternehmen rund 18 Millionen Euro an aus seiner Sicht zu Unrecht ausgezahlten Corona-Hilfen zurück. Das hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Das sind rund 3% der insgesamt gezahlten 670 Millionen Euro. Nicht alle Firmen sind mit der Höhe der Rückzahlungsforderung einverstanden. 320 haben dagegen geklagt, in den meisten Fällen ohne Erfolg. 93 Klagen gegen Rückzahlungsbescheide sind derzeit noch anhängig. Die amerikanische Zollpolitik trifft vor allem das Saarland hart. Neben Niedersachsen und Baden-Württemberg, Länder, die ebenfalls eine starke Automobilindustrie haben, hat das Saarland auch wirtschaftliche Einbußen beim Stahl. Dagegen tun kann man wenig, so Marcel Thum vom IFO-Institut, das die Untersuchung durchgeführt hat.
Die Landesregierung kann da wenig tun. Die Bundesregierung kann natürlich darauf dringen, dass die Verhandlungen mit der EU schneller vorangehen und da früher Sicherheit ist. Das würde schon mal ein bisschen helfen. Ansonsten ist ja nicht damit zu rechnen, dass das ein kurzfristiger Effekt ist. Ne? Also wenn die Sachen, die Zölle also in ein paar Monaten weg wären, könnte man ja über Überbrückungshilfen reden, dann könnte man Firmen Liquiditätshilfen geben. Aber ich glaube, das bleibt. Donald Trump braucht das Geld als Zolleinnahme. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass das ein längerfristiges Szenario ist. Und da kann man jetzt wenig dann dagegen machen. Man kann nur schauen, dass der Strukturwandel möglichst flüssig vorangeht, von dem das Saarland ja schon sehr stark betroffen ist und möglichst schnell in Branchen wächst, hineinwächst, die eben von diesen Zöllen und auch von dem Niedergang in vielen anderen traditionellen Industriebereichen nicht so betroffen ist.
Nach dem Unfall an der Moselschleuse St. Aldegund sind die ersten Notschleusungen flussaufwärts erfolgreich verlaufen. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit. Ein Sprecher sagte, an dem Tor gäbe es keine Veränderungen. Zuvor hatte es noch einmal ein Taucher das Schleusentor begutachtet. Damit sollte sichergestellt werden, dass keine weiteren Risse oder Verformungen entstehen. Laut Schifffahrtsamt warteten am Montag insgesamt 25 Schiffe auf eine Schleusung. Teilweise befanden sie sich noch im Rhein. Am vergangenen Mittwoch hatte ein Fahrgastschiff das Schleusentor gerammt und stark beschädigt. Drei Menschen wurden verletzt. Marode Straßen und Brücken und der Totalausfall Deutsche Bahn. Keine Frage, es bedarf viel Geld, um die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland wieder auf die Reihe zu kriegen. Darüber wurde heute mit dem Verkehrshaushalt im Bundestag beraten.
166 Milliarden Euro bis 2029 will die Bundesregierung in die Infrastruktur investieren, also in die Schiene, die Straßen und Wasserstraßen. Nach Worten des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder gibt es endlich finanziellen Spielraum und Planungssicherheit einerseits und viele Baustellen andererseits.
Jede Baustelle heißt zunächst einmal wieder Behinderung, Ärger, vielleicht auch Umleitung. Aber jede Baustelle heißt auch, danach wird es besser.
Finanziert wird dieser Weg vor allem über das Sondervermögen des Bundes, also über neue Schulden. Und schon jetzt sagt beispielsweise die Deutsche Bahn, die 107 Milliarden für Sanierung und Digitalisierung der Schiene bekommt, das ist nicht ausreichend. Die Opposition kritisierte die Planungen insgesamt. Für die AfD sprach ihr Verkehrspolitiker Wolfgang Wiele von einem großen Verschiebebahnhof. Die grünen Haushälterin Paula Pichotta bemängelte, dass aus dem Sondervermögen sowieso geplante Sanierungen anstatt zusätzlichem Ausbau finanziert würden, trotz anderslautender Zusagen. Und für die Linke kritisierte Haushälter Sascha Wagner falsche Prioritäten. Aus Berlin Benjamin Großkopf.
Daimler Truck will bis 2030 ungefähr 5000 Stellen in Deutschland streichen. Betroffen ist nach Angaben des Nutzfahrzeugherstellers die Lastwagensparte des Unternehmens bei Stuttgart. Dort waren Ende 2024 rund 28.000 Menschen beschäftigt. Laut einem Sprecher sollen die Stellen weitgehend über natürliche Fluktuation und Altersteilzeit abgebaut werden. Maximal 2 Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung und 15.000 Euro Schmerzensgeld. So lautet der Deal im Prozess um die Vergewaltigung einer jungen Patientin in der Weißkircher Reha-Klinik. Im Gegenzug zu der relativ milden Strafe räumte der 60-Jährige die Tat ein, zu der es im vergangenen November im Patientenzimmer der 25-Jährigen gekommen war. Einzelheiten von Thomas Gerber.
Der gelernte Heizungsbauer sei einer Art Ziehvater ihrer Mandantin gewesen, so deren Anwältin, die 25-Jährige, habe ihm vertraut. Nach einem schweren Verkehrsunfall war die junge Frau in Weißkirchen in Reha, soll öfters von dem 60-Jährigen besucht worden sein. Mitte November setzte er sich dann plötzlich auf ihr Bett, zog die Decke hoch und griff ihr in den Vaginalbereich. Die bettlägerige Frau konnte sich nicht wehren. Den Notrufknopf hatte der Angeklagte außerhalb ihrer Reichweite an den Nachttisch fixiert. Als die 25-Jährige einen Krampfanfall erlitt, besann er sich offenbar, drückte selbst den Notrufknopf. Ursprünglich sollte das Opfer heute per Videoschalter aus dem Zeugenzimmer des Landgerichts zu den Geschehnissen vernommen werden. Die 25-Jährige aber war der Belastung nicht gewachsen. Der Notarzt musste ins Gerichtsgebäude gerufen werden. Immerhin durch den Deal und sein Geständnis hat der Angeklagte der jungen Frau die belastende Zeugenaussage nun erspart. Das Urteil wird bereits für morgen erwartet.
Wegen eines Flächenbrandes in der Nähe der südfranzösischen Stadt Marseille hat der dortige Flughafen den Betrieb eingestellt. Zudem wurden bereits erste Wohn- und Geschäftsbereiche in der Nähe des Feuers evakuiert. Die Bevölkerung im Norden von Marseille wurde von den Behörden aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Fenster zu schließen. Rund 1000 Feuerwehrleute sollen inzwischen im Einsatz sein. Auch im Nordosten Spaniens, in der Region Katalonien, kämpfen Feuerwehrleute und Soldaten aktuell gegen einen Waldbrand. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Taliban-Führer in Afghanistan erlassen. Er wirft ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.
Die Haftbefehle richten sich gegen Taliban-Anführer Hibatullah Akhundzada und Afghanistans obersten Richter Hakim Haqqani. Es gebe den begründeten Verdacht, so das Gericht, dass die beiden sich der Verfolgung von Mädchen, Frauen und anderen Personen schuldig gemacht hätten, die nicht nach den Gender-Vorstellungen der Taliban lebten. Als de facto Regierung habe die radikal-islamische Organisation seit August 2021 ein System aufgebaut, das die fundamentalen Rechte und Freiheiten der Zivilbevölkerung verletze. Mädchen und Frauen werde der Zugang zu Bildung, Privatsphäre und Familienleben verwehrt, so die Richter. Auch ihre Religions-, Meinungs- und Bewegungsfreiheit werde eingeschränkt. Betroffen von den Repressalien seien auch andere Personen, die nicht den ideologischen Erwartungen der Taliban entsprächen. Das Gericht folgt damit einem Antrag der Anklagebehörde vom Januar dieses Jahres. Sollten die beiden Gesuchten in einen der mehr als 120 Vertragsstaaten des Strafgerichtshofs reisen, müssten sie dort laut Statut festgenommen werden. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Nach dem Europarückzug des chinesischen Batterieherstellers S-Volt bleibt das Werk in Heusweiler-Eiweiler bis auf Weiteres ungenutzt. Das Wirtschaftsministerium erklärte auf SR-Anfrage, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine Planungen für den Standort bestehen. Seinen vertraglichen Verpflichtungen kommt S-Volt laut Ministerium aber nach. Das Unternehmen zahle nach wie vor die vereinbarte Monatsmiete an die landeseigene Strukturholding. Nach SR-Informationen liegt die Miete bei rund 1 Million Euro pro Monat. Der Radsport-Superstar Tadej Pogačar hat die vierte Etappe rund um Rouen in der Tour de France gewonnen.
Es war das erste dicke Ausrufezeichen des Tour de France-Favoriten 2025. Der Weltmeister Tadej Pogačar hat in Rouen gewonnen. Er war der Stärkste am Berg, 5 Kilometer vor dem Ziel. Da konnte ihm nur noch sein großer Gegenspieler Jonas Vingegaard folgen. Danach schlossen einige Fahrer wieder auf, aber im Sprint war der Slowene diesmal nicht zu bezwingen und gewann vor Mathieu van der Poel aus den Niederlanden, der mit dem zweiten Platz sein gelbes Trikot erfolgreich verteidigte, aber jetzt zeitgleich mit Tadej Pogačar an der Spitze liegt. Platz 3 sowohl in der Tages- als auch in der Gesamtwertung für Jonas Vingegaard aus Dänemark. Für den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz lief es auf diesem Finalkurs nicht ganz so gut. Er verlor 54 Sekunden und damit einige Plätze in der neuen Gesamtwertung. Aus Rouen, Holger Gasker.
Laura Siegemund aus Metzingen ist beim Tennisturnier in Wimbledon ausgeschieden. Die 37-Jährige unterlag im Viertelfinale der Weltranglisten-Ersten Arina Sabalenka mit 6:4, 2:6 und 4:6.